Schön, dass ihr dabei seid bei Letzte Reihe, dem Podcast der Vosbos Bad Tölz. Ihr entscheidet, wer ans Mikro kommt und welche Themen wir besprechen. Mein Name ist Markus Theil. Sprecht mich einfach an im Schulhaus oder schreibt an die Redaktion unter podcast@vosbos-badtölz.org. Folge 21. Heute zu Gast zum ersten Mal ein Soloprogramm mit einer Lehrkraft hier, die Mathematik und Physik unterrichtet. Andi, wir duzen uns. Für euch Schüler immer noch der Herr Heiß. Schön, dass du mit dabei bist.
Danke.
Und wir wollen heute ein bisschen über dich reden, weil ich habe schon festgestellt beim einen oder anderen Schüler, ja, den Herr Heiß, den kennen wir gar nicht so richtig. Der unterrichtet zwar super, aber was der so in seinem Leben gemacht hat, keine Ahnung. Ich weiß es, weil wir uns schon ein paar Jahre kennen. Wie lange bist du schon hier?
Ich bin seit dem Schuljahr 2006/07 hier. Ja. Also seit, jetzt sind es schon 19 Jahre. Gell?
Genau, und so lange kennen wir uns auch. Und da haben wir schon das ein oder andere Wort mal gewechselt. Genau. Besonders über den Sport, weil wir beide große Sportfans sind. Aber dazu kommen wir später. Du unterrichtest Mathe, Physik, ist ja für viele Schüler der Horror. Ist es für dich auch Horror, es zu unterrichten?
Ja, zum Teil. Also es ist schwierig. Also und vor allem die Physik ist eigentlich das schwierigere Fach. In der Mathe kommt man oft leichter rein, weil man eben klare Anweisungen geben kann. Und in der Physik ist einfach der Zugang so schwierig. Es kommen so viele Dinge zusammen, die schwierig sind. Ja, man braucht Textverständnis. Man muss die Aufgaben übersetzen können.
Das nimmt immer mehr zu, gell? Diese Textaufgaben in Physik.
Ja, nimmt zu, beziehungsweise es war eigentlich, nimmt eher zu, genau. Und da musst du es übersetzen können, dann brauchst du noch die entsprechenden Werkzeuge in der Mathematik, Einheiten und so weiter. Also das ist wirklich sehr schwierig.
Macht es aber doch noch Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau.
Super, schön. Wir werden jetzt natürlich klären, warum du auch Mathe-Physiklehrer geworden bist. Aber wir fangen erstmal ganz von vorne an. Von wo kommst du eigentlich?
Also aufgewachsen bin ich in Garching bei München. Da ist übrigens auch diese TU, ja. Und genau, da bin ich zur Schule gegangen.
Steht sogar auf dem Ausfahrtsschild drauf an der A9,
ja, habe ich gesehen. Ja, genau. Garching Süd, Garching Nord ist dann das Forschungszentrum. Genau, und dann im Gymnasium war ich dann bis zur 11. Klasse.
Oh!
Moment, es geht nicht weiter. Ich bin dann nicht ausgetreten, sondern habe die Schule gewechselt. Ja, weil es war halt damals so, gell? Und zwar aus dem Grund, ich wollte Sportleistungskurs machen.
Und den gab es wahrscheinlich nicht an der
Schule. Den gab es nicht an der Schule, genau. Da bin ich nach München gewechselt, weil die Entscheidung hätte man auch nicht treffen können. Und dann habe ich Sport und Physik Leistungskurse gehabt.
Boah, das ist aber eine weirde Kombination.
Ja, die war echt verrückt. Und
also ich hatte ja Mathe Musik, das ist auch für viele unverständlich gewesen.
Ja, hätte ich auch nehmen können. Also,
aber Sportphysik?
Manche haben mir geraten, ich soll Musik und Mathe oder sowas nehmen. Genau, also ist auch so in der Richtung. Und genau.
Aber was war denn Sport? Also vielleicht, da sind wir ja gleich in Medias Res, können wir da gleich gehen. Welche Sportarten hast du betrieben damals?
Also eigentlich nur, halt Leichtathletik, ja. Und zwar ab dem ich 12 Jahre alt war und bis zum Studium.
Und wie bist du dazu gekommen? Weil Leichtathletik, kann ich mich erinnern, in meinem Jugendalter war jetzt nicht der Topsport, die meisten natürlich im Fußballverein, aber es gab in unserem ganzen Jahrgang exakt 2 Schüler von 100, die im Leichtathletikverein waren. War das bei euch anders in Garching?
Ja, das war so. Mein Bruder, der hat immer gern geworfen und hat immer gern Leichtathletik gemacht und der hat mich praktisch dorthin gebracht. Und dann war eben das Entscheidende noch, wir hatten einen super Trainer, der ist heute noch Trainer. Der war damals 10 Jahre älter wie ich oder ist immer noch, oder 9 Jahre sind es. Und der hat eine super Truppe aufgebaut, hat dann selber auch Trainerscheine gemacht bis zum A-Trainerschein. Und ja, und so ist es, da sind wir alle dabei geblieben. Also die Leute, die halt fest dabei waren, und der hat das aufgebaut und richtig gut.
Du hast gesagt, dein Bruder hat geworfen, also ist das Speerwurf?
Ja, genau, hat vor allem Speerwurf gemacht. Und war dann auch mal süddeutscher Meister, also in der Jugend. Und ich war auch öfter bayerischer Meister und sowas.
Ach ja, was man halt so macht.
Ja.
Wird man halt mal bayerischer Meister. In welcher Disziplin?
Also vor allem im Mehrkampf. Und genau.
Mehrkampf ist jetzt nicht allen ein Begriff. Man kennt heute den Zehnkampf natürlich, aber ich denke, der Mehrkampf damals, besonders für Jugendliche, der schaut ein bisschen anders
aus. Genau, also in der Jugend war es so, in der Halle hat man Siebenkampf und im Freien gab es dann den Fünfkampf. Und wenn es über zwei Tage gegangen ist, hat man dann noch einen Achtkampf.
Oh.
Genau.
Und was war da dabei? Also Laufen, Werfen, Springen, diese drei typischen?
Genau. Mal 100 Meter Weitsprung, Kugel, Hochsprung und dann irgendwie 400 Meter zum Beispiel. Ja, also das ist der erste Tag vom Zehnkampf eigentlich auch. Und am zweiten Tag hat man dann halt noch irgendwie 110 Meter Hürden.
Ah, mhm. Oh, das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, das kommt vor allem auf die Hürdenhöhe an. Mhm. Ich war dann etwas zu klein im Endeffekt dann für die Männerhürden, weil die sind knapp 1,7 Meter. Und die Meterhürde, also die A-Jugendhürde ist noch gegangen. Das war okay, aber da haben wir halt einfach 10 Zentimeter Größe gefehlt, ja, letztendlich.
Muss den gewissen Rhythmus auch haben zwischen den Hürden. Ja, diese Schrittfrequenz ist ja so entscheidend. Wenn man das mal versteht, das ist ja faszinierend. Irre,
ja. Also das ist immer ein Dreierrhythmus, ja.
Also landen und dann drei Schritte.
Genau, und dann drei, genau, richtig. Und dann, ja, es ist irre, wenn man sich das mal anschaut, so die Diamond League oder sowas, wie die da laufen oder halt Olympia sowieso, ja. Genau.
Und da bist du bayerischer Meister geworden im Fünfkampf.
Ja, eher im Achtkampf. Dann kommt dann im zweiten Tag nach Hürden, kommt dann noch Diskus dazu und dann hat man irgendwie noch Stab hoch.
Das ist auch dabei.
Das war es dann eigentlich.
Und eine Langstrecke vielleicht noch? Oder ist die
fällt ja, beim weg? Zehnkampf, den hat man ja dann auch. Da kam dann auch Speer und halt dann die 1500 Meter dazu.
Okay.
Genau.
Aber du sagst es jetzt so locker, das möchte ich jetzt schon nochmal als Kollege und auch als Sportinteressierter wissen. Du bist mehrmals bayerischer Meister geworden. Wie viel hast du denn bitte dann trainiert für diese Sportarten? Weil das ist ja so komplex. Also jeder, der es schon mal probiert hat, weiß, wie schwierig es ist, einen Diskus zu werfen.
Ja, es ist schon komplex. Ich hab allerdings relativ wenig trainiert.
Oh, schön.
Also ja, in der Leichtathletik ist anders, sagen wir mal, so wie zum Beispiel im Schwimmen. Ja? Im Schwimmen musst du irrsinnig viel trainieren, irrsinnig viel ackern. Und in der Leichtathletik ist, glaube ich, das Talent entscheidender. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Tennis ist. Das ist wahrscheinlich auch das Talent sehr entscheidend.
Oder? Ja, aber Disziplin schlägt Talent, hat man immer gesagt, okay. Als Ivan Lendl so erfolgreich war.
Ah, ja,
der hatte wenig Talent, viel Disziplin. Ja. Aber John McEnroe hat dann wieder alle als anderen belehrt. Ja. Aber gut, aber wie ist dann dein Alltag verlaufen? Weil wenn du sagst, du bist ins Gymnasium gegangen, das machst du ja auch nicht einfach so auf der linken Pobacke und dann musst du noch regelmäßig zum Training, die Fahrten vielleicht auch,
ja, am Wochenende waren meistens Wettkämpfe, genau. Und dann kam halt noch die Musik dazu, auch noch parallel.
Ja, du hast gesagt, du hättest auch Musik-LK nehmen können. Was hast du denn da für Instrumente gespielt?
Ich habe halt Trompete gelernt, als ich 9 Jahre alt war, habe ich angefangen. Und ja, es war dann auch ganz erfolgreich.
Bist auch bayerischer Trompetenmeister geworden.
Ja, tatsächlich.
Nein.
Und zwar über Jugend musiziert, da gibt es ja auch diese Wettbewerbe, Landesregionalwettbewerb, das ist dann Bayern oder Oberbayern, Oberbayern erstmal.
Ja.
So Raum München und dann auch Landeswettbewerb.
Und da hast du einen ersten Preis mal gewonnen.
Ja, da war ich noch ganz jung, mit 12 oder sowas, ja. Genau.
Und du spielst es ja auch heute noch. Wir haben es immer wieder auch genießen dürfen. Wenn es zusammengeht in der Schule, im Kurhaus bei der Abschlussfeier das immer gemacht. Ist die Tendenz dazu geringer geworden, dass die jungen Leute heute Blasmusik
spielen? Ja, leider. Also in den letzten Jahren ist leider zurückgegangen, dass ich habe jetzt heuer mal geschaut, mir fehlen auch vor allem immer die tiefen Instrumente. Viele lernen, also die jetzt in den Blaskapellen spielen, die lernen Klarinette, Saxophon, Trompete, Flügelhorn, da gibt es meistens so ein paar. Aber was mir jetzt in den letzten Jahren immer mehr abgeht, generell die Masse, also in Anführungszeichen, und halt die Tiefeninstrumente, Posaune, Tenorhorn, Tuba vor allem, gibt es praktisch nie, leider.
Ja.
Ja, weil das ist so ein fantastisches Instrument, wenn man mal hört, wenn das jemand kann, ja. Das ist unglaublich. Ja.
Das ist erstaunlich, das ist.
Und leider ist das immer so, ein bisschen. Ja, man denkt immer, das machen alte Männer.
Ja
und
mit einem großen Bierbauch, die spielen die Tuba dann.
Genau.
Laufen
also
schwitzend.
Machen Humter und dabei steckt da viel mehr dahinter. Ja. Genau.
Kann man dann sagen bei dir, oder kannst du sagen für dich, was dir eigentlich das liebere Hobby war damals in der Jugend, die Musik oder der Sport?
Das ist eine gute Frage. Also das hat eigentlich immer so gewechselt. Je nach Erfolg, ja. Ich habe dann auch mal mit Trompetenspielen eine Krise gehabt, eine Zeit lang. Na, war der Sport wieder wichtiger, hat überwogen. Mhm. So, und
jetzt bist du aber nicht ins Sportlehramt gegangen, obwohl du ja wirklich talentiert warst, wie wir hören, und erfolgreich. Ich wollte auch ursprünglich Sport studieren, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, erzähle ich wann anders, aber warum hast du es nicht gemacht oder hast du es begonnen und dann den Einstufungstest nicht machen wollen, der ist ja einmal im Jahr.
Ja. Nee, ehrlich gesagt, ich habe da gar nicht so dran gedacht, Sportlehrer zu werden, und war in der Schule dann in der Oberstufe in Physik, ich hatte Physik- und Sportleistungskurs, und war seltsamerweise, oder was heißt, ja, war halt in Physik besser als in Sport. Mhm. Also, ich war in beiden Fächern jetzt nicht
als
schlecht.
So ein Top-Sportler, dass du dann...
Ja, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, war die Sporttheorie.
Ah.
Weil da musste ja in Sport, im Sportleistungskurs musste ja auch Theorie, da sind wir 2 Stunden in der Woche auch Theorieunterricht. Ja. Trainingslehre, Physiologie, gibt's noch, dann gibt's noch die Sportsoziologie. Mhm. Ja, und da schreibt man nicht unbedingt gute Noten, ja, oder nicht unbedingt verstehe. Einser. Ja, weil man denkt, ein Sport, naja gut, wenn einer sportlich ist, da kriegt er dann nur Einser. Und mein Spezialgebiet war einfach die Leichtathletik, und wir hatten dann auch Volleyball, und das war nicht so meins. Ja. Mhm. Und in Physik war ich einfach echt gut und das hat mich interessiert. Und dann habe ich eben, und das ist jetzt wahrscheinlich der Grund, auch für die Fächer, habe ich halt mit Physik angefangen, Diplom, und
in Garching
auch? Ja, genau. Also erst in München an der TU. Mhm. Damals gab es die Vorlesungen für die, also die Anfängervorlesungen waren in München.
Noch in der Theresienstraße oder Arztestraße?
Ja, richtig, gell? Genau. Mhm. Genau, Südbau, Theresienstraße, Arztestraße, und ab dem Vordiplom dann war das Hauptstudium war praktisch dann in Garching. Alles, mhm. Ja. Und genau, und dann in Garching war ich dann noch, also nach dem Vordiplom. Hab da auch noch so ein paar Vorlesungen besucht und fortgeschrittenen Praktikum gemacht und so. Und dann ist mir das irgendwie so ein bisschen alles, ich habe mir gedacht, oh, das ist schon echt trocken, da in diesen Instituten. Ja, es ist schon echt heftig.
Und wie wolltest du mehr Leben reinbringen?
Und da wollte ich einfach, haben wir gedacht, ich möchte mehr mit Menschen zu tun haben. Ja? Genau, dann habe ich natürlich mit Leuten, die ich kenne, ja, die auch Physik studiert haben oder dann auch Lehramt hätten machen wollen oder sollen, im Nachhinein, denen habe ich so geredet, und dann, ja, da habe ich mich dafür entschieden, steigst auf Lehramt um. Und genau, und dann bin ich wieder nach München an die LMU. Genau, dann ist noch...
Und dann Mathematik.
Genau, und dann habe ich mich gewundert, wenn es immer so heißt, naja, Lehrer und so, gell?
Ja, die können
das Studium,
eh ja.
Da habe ich erstmal in Mathe nochmal geschaut, ja, hallo, da fehlt mir ja noch echt einiges. Mhm. Weil im Physikstudium wäre ich mit Mathe fertig gewesen. Ja.
Und im Physikstudium ist es doch so, dass es mit Mathe beginnt erstmal, oder?
Ja, richtig ist heftig
auch. Nicht so leicht.
Richtig heftig, aber dann im Hauptstudium nochmal Lehramt.
Trotzdem.
Da kam nochmal richtig der Doktor. Ja, da musst du nochmal Algebra richtig machen. Das hast du als Physiklehrer oder als Physikstudent auf Diplom gar nicht. Ja. Ja. Und ja, also das war nochmal richtig.
Ja, Respekt, war nochmal so ein Augenöffner, wie man auf Englisch sagt, ein Eye-Opener, plötzlich wieder.
Aber es war okay, das war auch interessant, war spannend, hat mir Spaß gemacht. Auch,
und
ja.
Wie viel davon kannst du denn tatsächlich nutzen? Weil darüber mache ich mir oft Gedanken, was ich aus meinem Englischstudium nutzen kann hier, ist unheimlich gering, wenn es um die fachlichen Geschichten geht, nicht um die Sprache, das ist klar. Die Didaktik wird sehr, sehr niedrig gehalten im Studium bei uns in Englisch oder wurde damals. Auch in der LMU war ich ja in München. Dafür kann ich dir ganz toll erzählen, wie die Komödien der Restaurationszeit im 17. Jahrhundert. Das bringt mir sehr wenig im Unterricht. Wie ist es bei dir? Ist das praxisgebunden gewesen damals? Praxisorientiert?
Sagen wir mal so, das Mathe-Studium, das kannst du praktisch überhaupt nicht brauchen in der Schule. Also überhaupt nicht.
Ja.
Wobei ich es trotzdem gut finde, dass man es gemacht hat, weil du einfach den super Überblick hast und einfach weit drüber stehst. Mhm. Ja? Mit dem Lehramtsstudium für Gymnasien, da stehst du einfach so weit drüber. Und so soll es auch sein, dass du da nicht irgendwie ständig überlegen musst, wie geht jetzt das? Und in Physik ist eher so, dass kannst du mehr brauchen. Ja, weil die Physik ist so vielfältig Und da gibt es auch mal Fragen von Schülern, wo man tatsächlich ein bisschen nachdenken muss oder die man auch gar nicht, zum Teil gar nicht beantworten kann, weil es einfach, ja, weiß man nicht. Ja,
ja klar. Nein, das kenne ich im Geschichtsunterricht auch oder Politikunterricht.
Genau, und das gibt es in der Mathematik eigentlich gar nicht.
Ah, spannend.
Dass ein Schüler daherkommt und mir eine Frage stellt, die ich nicht weiß, das ist noch nie passiert.
Ist eher andersrum so.
Genau, das ist noch nie
passiert. Ihr stellt die Fragen.
Ja, aber in Physik schon.
Ja.
Da wenn jemand sagt, erklären Sie mir mal die allgemeine Relativitätstheorie, da muss ich sagen, ja gut, so, man kann schon ein bisschen rumreden. so. Aber so ganz genau im Detail, man kann natürlich sagen, worum es da geht.
Ja.
Aber jetzt so die Details einsteigen, in die Tensorrechnung oder irgend sowas, muss man nachschauen oder.
Ja, hochinteressant. Und wir werden jetzt gar nicht so auf den Referendariat eingehen, weil ich denke, das wird dann vielleicht zu spezifisch. Auch wir wollen ja auch über das reden, warum ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden bin als erstes, dass du eben Blasinstrument gespielt hast, auf der Bühne warst und das ja wirklich sehr gut gemacht hast. Und dann sind wir mal ins Gespräch gekommen und dann hast du mir gesagt, du spielst auch außerhalb der Schule Blasmusik, hast es auch gemacht und dann fiel mal das Wort Hofbräuhaus. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist eigentlich nur eine von mehreren Stationen. War natürlich schon eine lange Geschichte. Also losgegangen ist eigentlich während dem Studium ging es los mit, das ist mir neulich mal wieder eingefallen, ab 94 habe ich mal kurzzeitig in einer Showband gespielt.
In einer Showband?
Ja. Die hat Abanda 72 geheißen. Gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Die hat sich dann auch irgendwie verändert, ja. Und das war der Einstieg eigentlich so in diese Unterhaltungsmusik.
Wo habt ihr da gespielt? Wo seid ihr da aufgetreten?
Das waren so in Hotels zum Teil.
Mit Anzug?
Und ja, Fliege? Klar. Ach, also so richtig mit weißem Anzug oder Pailletten oder so.
So richtig.
Oder so. Damals gab es noch so violette, so lila Westen.
Ja, ich sehe es vor mir.
Also, so Glitzerwesten.
Ja.
Wie es halt damals so war, gell? Also seit 72 gab es die Band.
Und da hast du Trompete gespielt?
Genau, das war der Einstieg. Und dann, danach habe ich dann mal eine Zeit lang im Hackerkeller gespielt. Den gibt es mittlerweile nicht mehr. Da ist jetzt, glaube ich, irgendwie ein Möbelhaus oder was drin. Hackerkeller, Pschorkeller.
Theresienhöhe oben.
Ja, genau. Mhm. Und da habe ich auch in der Big Band gespielt. Die gibt es leider nicht mehr, aber die haben 50 Jahre zusammen gespielt. Leute, so ältere Herren. Und über die bin ich dann eben aufs Oktoberfest erstmal gekommen.
Du warst auf der Wiesn auch, also fast noch imposanter als das Hofbräuhaus.
Genau.
Und da musst du jetzt schon ein bisschen mehr davon erzählen, weil
das war,
da können sich unsere Schüler auch total damit identifizieren, denke
richtig,
ich. In welchem Zelt oder
bei welcher Band? Das war Fischerfroni immer. Am Anfang, die ersten zwei Jahre war ich im Löwenbräu-Zelt. Da bin ich eben über einen von der Big Band da hinkommen. Das war also alles während dem Studium. Das war natürlich super, weil da hast du während der Zeit hast du Semesterferien gehabt. Oder ich glaube schon, ja genau. Und das war das erste Löwenbräu-Zelt und danach dann Fischerfroni. Etliche Jahre.
Ist es nicht sehr stressig gewesen? Ich meine, wir reden jetzt über die 90er, da war es noch nicht ganz so extrem vielleicht wie heute von den betrunkenen Massen her.
Es war ähnlich. Schlimmer war es eigentlich, also das Schlimme an der Wiesn war immer der Lärm. Das ist das Schlimmste. Und damals halt noch, wo es geraucht wurde, ja. Das wurde ja dann irgendwann mal Mitte der 90er, wurde das da immer verboten.
Das gab es ja früher auch noch,
ja.
Das hat man schon vergessen.
Da hast du hinterher immer gestunken.
Ja.
Und das war, der Rauch war eigentlich, aber der Rauch war das Zweitschlimmste. Das Schlimmste war immer der Lärm. Weil so ein Lärm, der ständige Lärmpegel, der macht halt müde, ja. Also wenn du das über Stunden lang ertragen musst. Und dann kommt natürlich die Musik auch dazu, ist nochmal Lärm. Zusätzlich, ja.
Ich habe mich immer gefragt, wenn ich den Bands zuhöre auf der Wiesn, wie oft üben die eigentlich im Vorfeld? Weil die sind ja auch zusammengewürfelt. Nicht immer sind sie fest bestehende Bands. Wie war das denn bei euch damals?
Naja, man hat im Prinzip ein, zwei Proben vorher.
Gell, nicht viel.
Dann ist das erste Wochenende, klingt ein bisschen schlecht, ja. Oder ein bisschen, aber das merkt keiner.
Hört eh keiner ab 15
Uhr? Ja, ich meine, Musiker sind eigentlich, also es sind erstaunlich gute Musiker auf der Wiesn, weil es halt mittlerweile. Das ist in den Jahren immer schlechter geworden von den Auftrittsmöglichkeiten jetzt für Profimusiker. Das heißt, die Wiesn ist noch eine gute Einnahmequelle für Freiberufler. Und deswegen sind da sehr gute Musiker. Das kriegt man meistens nicht so mit, weil weil halt der Lärm das ja, alles überdeckt. Klar. Ja, ist schade ein bisschen, aber ja, ist so.
Gab es damals einen Wiesn-Hit oder mehrere Wiesn-Hits, die du gehasst oder geliebt hast auch?
Ach, mei.
Oder bleibt einem...
Ja, gehasst. Gehasst habe ich zum Beispiel, das war jetzt in den letzten Jahren, da habe ich auch ab und zu mal ausgeholfen, so war zum Beispiel Cordula Grün. Also das war unterirdisch. Ja. Und geliebt. Ich meine, damals damals war Ende der 90er, war zum Beispiel Macarena.
Ja,
das war zum Beispiel ganz cool.
Ja.
Ja?
Und man hat alle den Tanz auch
probiert. Der Tanz dazu, also das sind jetzt zum Beispiel so spontan. Und gut, da gab es natürlich früher richtig unterirdische Wiesn-Hits, wie zum Beispiel Rettete, morgen einmal Schädelweh und so.
Ja, also, mein Gott.
Das ist richtig unterirdisch. Ja. Das ist jetzt natürlich alles schon 40 Jahre her.
Der Text ist auch unterirdisch. Der geht ja dann Rettete, morgen einmal Schädelweh und dann
Schädelweh ist Schädelweh,
ja. Ja. Herrlich. Hast du Schädelweh gehabt dann damals auf der Wiesn? Oder jetzt erzähl noch vom Hofbräuhaus
vielleicht. Ja, genau. Dann kam irgendwann... da habe ich in einer anderen Blaskapelle noch gespielt und dann plötzlich hat es geheißen, ja, wir brauchen, das war dann kurz danach, wir brauchen im Hofbräuhaus Trompeter. Habe ich da den kennengelernt, zufällig, der da praktisch das gemanagt hat. Und genau, da bin ich ins Hofbräuhaus gekommen und da haben wir halt, da gab es damals noch die Schwemme und Festsaal. Mhm. Also da konnte man jeden Tag spielen. Mhm. Und das war da auch noch während, ich glaube, nee, das war nach dem Studium. Wie war denn das? Genau, da habe ich, das war witzig, da habe ich ein Jahr lang nur Musik gemacht.
Wow.
Und davon gelebt auch. Und gut, damals ging es.
Was hat man noch. Denn bekommen für so einen Hofbräuhaus-Auftritt?
Kann man, ja, das kann war man jetzt das nicht sagen? Über. Das war jetzt nicht
oder
über.
Oder ist das zu geheim? Nein,
das können wir schon sagen. Das waren damals so, naja, es war jetzt nicht viel. Sagen wir, es waren damals so 100 Euro am Tag. Hm. Also am Abend, das waren dann so 4 Stunden. Und aber wenn man da jeden Tag gespielt hat,
na klar.
Und das wären halt, sagen wir mal, wenn es heute so ungefähr 200 Euro wären, wenn man da jeden Tag gespielt hat und das nach dem Studium, wo man gar nichts verdient hat, oder so als Student quasi, das war zum Teil noch in der Studienzeit, dann war das gar nicht so schlecht. Mhm. Gell? Ich habe nichts gebraucht. Ja. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt noch.
Na, schön.
Und
in Garching.
In Garching, genau. Habe da das Dachgeschoss oben ausgebaut und ja.
War
eine schöne Zeit.
War es mit dem Üben ein Problem mit den Nachbarn, wenn du Trompete übst?
Nein.
Oder hast du es am Sportfeld
gemacht? Da haben wir nette Nachbarn gehabt und also die haben das schon ausgehalten.
Weil wir hatten das bei uns, ich habe Klavier gespielt, das war schon ein Problem. Also
echt,
15 Uhr durfte ich erst anfangen, 18 Uhr war Schluss.
Ja, die haben meine Nachbarn, die haben das aus. Und gut, die haben meine Eltern haben ein Haus gehabt, also es war jetzt nicht so dramatisch auch für die Nachbarn.
Ja, okay. Also hochinteressant. Ich merke schon, ich hätte mit dir noch viel länger reden können. Jetzt müssen wir leider schon zum Ende kommen, weil wir dann wieder unterrichten. Wir machen das hier in unserer Freistunde. Wir haben also gelernt, du bist mehrfacher bayerischer Meister im Mehrkampf. Du hast sehr große musische Fähigkeiten, bist auch noch Mathe- und Physiklehrer geworden. Ist schon ein Multitalent, das du bist, ehrlich gesagt. Und jetzt werde ich dein Erinnerungsvermögen noch auf die Prüfung stellen, auf die Probe stellen. Der letzte Satz. Ich frage immer alle meine Gäste, was für ein Satz ist hängen geblieben aus eurer Schulzeit? Ich habe da schon einige preisgegeben und meine Schüler und Schülerinnen hier fand ich immer wirklich sehr bewegend, was die gesagt haben. Mal negativ, mal positiv. Wie war es denn bei dir? Was ist bei dir jetzt so hängen geblieben? Wir haben ganz kurz darüber geredet, vor ein paar Minuten erst. Was möchtest du sagen aus deiner Zeit als Schüler?
Mein Lehrer hat mal zu mir gesagt, das war in der 9. Klasse, da hatte ich also wirklich, da war ich voll in der Pubertät und hatte überhaupt keine Lust auf Schule, ja, auf Lernen und so. Und es war auch wirklich anstrengend damals in der Zeit. Und der hat zu mir aber gesagt, Andi, du weißt gar nicht, für was du die Chemie nochmal brauchen wirst. Ich bin jetzt zwar kein Chemielehrer geworden, habe aber im Physikstudium auch mal Chemievorlesungen und Prüfung gehabt. Ja, gibt es mal. Und damals habe ich gedacht, hey, das kann nicht sein, das brauche ich nie wieder. Und ja, und der hat tatsächlich recht gehabt. Und das ist sowas, was ich den Schülern hier auch öfter mal so ein bisschen mitgebe, wenn dann gefragt wird, für was brauche ich denn das hier, was ich jetzt hier gerade lerne, wenn es ein bisschen unangenehm ist. Ja. Und dann sage ich, ja, ihr wisst, ja, also so ungefähr.
Ihr werdet es noch sehen.
Ihr werdet es noch sehen. Vielleicht braucht er das tatsächlich. Und wenn nicht, dann ist es nicht schlecht, weil es ist nicht unbedingt wichtig, was man lernt, sondern wie man es lernt und dass man irgendwas lernt und lernt zu lernen. Ja, also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich hört sich jetzt ein bisschen schlau und hochgestochen an.
Aber ist, glaube ich, schon korrekt, was du sagst. Also apropos Lernen, wir haben viel gelernt über dich hier und ihr zu Hause auch, die ihr das angehört habt. Danke, dass ihr auch die Zeit genommen hast, aus der Physikvorbereitung runtergekommen bist.
Ja, gerne.
Jetzt husch, husch zurück.
Ja, tatsächlich. Ja.
Ja, geht gleich weiter bei uns in 20 Minuten. Das war Folge 21, heute mal mit einem Mathe-Physiklehrer, eine Premiere. Danke, dass du da warst, Andi.
Danke auch, gerne.
Das war Letzte Reihe, der Podcast des Fördervereins der Vosbos Bad Tölz. Wenn ihr dabei sein wollt, sprecht mich an im Schulhaus oder schreibt der Redaktion unter podcast@vosbos-badtölz.org. Bis dann!